Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist relevant? Worüber lohnt es sich zu reden? Und wenn sie das nicht beurteilen kann, dann niemand. Sie hat mehr Journalistenpreise gewonnen als manche Verlagshäuser zusammen. Sie ist Buchautorin und allein schon der Grund, die Süddeutsche zu abonnieren. Sie ist seit 2014 beim SZ-Magazin und seit 2018 dessen stellvertretende Chefredakteurin und ihr eigentliches Karriereziel ist, Zitat, niemals bitter zu werden. Guten Morgen, Lara Fritzsche.
Hallo Micky, hi.
Das ist ja im Grunde genommen ja jetzt auch so etwas, das könnte sich Nicolas Sarkozy vielleicht auch zum Motto nehmen. Er ist verurteilt worden, 3 Jahre Haft wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme. Als ehemaliger französischer Präsident sollte man sich schämen. Als amerikanischer heißt das, wir sehen uns 2024, ne? Oder?
Ja, aber er nimmt das ja nicht so gelassen. Er will da ja Berufung einlegen. Und zumal das ja wirklich kaum einer, so habe ich es zumindest gelesen in den französischen Nachrichten, in der Presse kaum einer erwartet hatte, dass es dazu wirklich kommt, ne?
Ja,
zu diesen 3 Jahren. Also Wahnsinn.
Ja, finde ich auch. Also ich fand das auch erstaunlich, weil ich meine, das ist doch nicht mehr mein Frankreich, dass man für sowas jetzt schon 3 Jahre kriegt. Ja, es bringt uns ein bisschen jetzt zum ersten Thema, denn was haben französische Richter und deutsche Gastronomen gemeinsam? Den kurzen können sie erstmal wegschließen oder vielleicht auch nicht. Wir werden es ja sehen, was heute beschlossen wird.
Die Schlagzeile des Tages.
Kommt von der Tagesschau vor Bund-Länder-Beratung. Auch Merkel führt, Zitat, vorsichtige Öffnungsschritte. Die Zeichen stehen auf Lockerung. Nach mehreren Landeschefs hat sich laut Medienberichten auch Kanzlerin Merkel für vorsichtige Öffnungsschritte ausgesprochen. Allerdings fordert sie eine Notbremse, wenn die Zahlen wieder hochgehen. Lara, was erwartest du dir von der Runde, wenn Merkel auf die MinisterpräsidentInnen trifft?
Ja, ich glaube, es wird tatsächlich gelockert, obwohl ich das Wort ja nicht leiden kann und überhaupt schwere Sprachprobleme kriege seit dieser Pandemie. Ja. Aber es haben sich inzwischen so viele, was heißt so viele, aber es haben sich auch Altmaier, aber natürlich auch aus der MP-Runde so viele gemeldet, die sagen, wir wollen jetzt lockern, wir wollen öffnen, es geht nicht mehr, Schnauze voll und diese ganzen Sachen. Ja. Insofern, glaube ich, kann man dahinter nicht so richtig zurück. Also ja. Ich nehme mal an, die Schulen, auch die weiterführenden Klassen gehen auf, Baumärkte, Garten ist ja schon, Friseur ist schon und dann wird's auch noch weitergehen.
Ja.
Also das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden einfach.
Ja genau, das lässt sich nicht mehr vermeiden. Karl Lauterbach sagte ja unlängst noch, dass da 2 Züge aufeinander rasen. Einerseits hast du die Mutante, die berühmte, und andererseits natürlich den Drang nach Lockerung, was natürlich nach dieser vergleichsweise langen Zeit ja auch absolut nachvollziehbar ist. Die Leute erwarten jetzt etwas und wenn es nur ein Signal der Hoffnung ist, weil das reine Verlängern der Maßnahmen kann es ja auch nicht sein, deswegen soll es ja auch so ein 4-Stufen-Plan geben. Also Stufe 1 haben wir schon erreicht, ne? Baumärkte öffnen, wahrscheinlich damit man jetzt auch eine Gartenschere kriegt, wenn der Friseur jetzt gerade noch keinen Termin frei hat. Und interessant wird es, die 35, dieser Inzidenzwert, der ist noch nicht vom Tisch. Also erst wenn der Inzidenzwert stabil unter 35 sinkt, dann sollen zum Beispiel auch der Einzelhandel, Kultureinrichtungen und Sportstätten unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Und die 4. Stufe wäre die Öffnung der Außengastronomie und der Wegfall mancher Auflagen für Einzelhandel und Sport. Aber wie realistisch ist denn diese 35 auch eingedenk dieser Mutation, die zum Beispiel in Großbritannien ja jetzt im Grunde genommen den Hauptteil der Infektion ausmacht?
Ja, deswegen ist es ja auf so eine verrückte Art eine Lockerung, aber erst später und dann auch nur vielleicht und wenn es geschafft wurde.
Ja.
Also wenn sich da Merkel durchsetzt, dann sagt die zwar, wir lockern, immer in Anführungszeichen, dieses Wort, aber ab 35 und wann das erreicht werden kann, weiß ja kein Mensch mit dieser Mutante.
Ja.
Diese ganze, also ich will da jetzt nicht so Volksseelenpsychologin machen, aber natürlich ist total schwierig, dass das alles noch im Kopf der Leute irgendwie zusammenpasst. Ja, also dieser erste Lockdown, Da gab es 18.000, ich habe es mir extra rausgesucht, 610 Corona-Infizierte. Das war im März, da durfte man plötzlich gar nichts mehr, also nicht auf der Bank sitzen in Bayern. Das ist echt ein Trauma hier.
Oh Gott, das war legendär, ja.
Dann zwei Leute waren eine Versammlung, also Spielplätze zu. Das ist damals alles passiert und jetzt haben wir 116.000.
Ja.
Alle wollen Öffnung, dann sagt man mit Selbstteststrategie, aber wenn sich an den Selbsttest immer nochmal ein Test anschließt, der dann in die Statistik einfließt, dann geht ja die Inzidenz wieder total hoch.
Ja,
also
ja.
Ich glaube, da muss man schon mal aufpassen, dass man jetzt irgendwie auch eine Regelung findet, die verständlich ist und irgendwie kohärent. Ja, also das ist ja, das ist, glaube ich, im Moment so das Schwierige, dass man irgendwie den Eindruck hat, das passt vorne und hinten nicht zusammen. Warum nicht draußen Bier trinken, viel früher als in den Laden reingehen und dort, weiß ich nicht, sich eine Küche kaufen mit dreistündiger Beratung. Also es macht ja vieles, zumindest nach so Menschenverstand, auch keinen Sinn. Ich glaube, das ist echt gefährlich.
Genau. Und die Vertreter der Kultur werden natürlich nach wie vor hängen gelassen. Also die sind ganz hinten dran. Da bin ich auch ehrlicherweise der Ansicht, dass im Grunde genommen die Kultur, wenn diese ganze Pandemie irgendwann mal vorbei ist, dass die im Grunde genommen keinen Vertreter der Politik jemals wieder nach Bayreuth lassen dürften oder in irgendwelche großen Theater. Das ist ja immer, die Vertreter der Politik schmücken sich ja immer wahnsinnig gerne mit Kultur, wenn es gut läuft. Aber jetzt ist die Kultur halt einfach super hinten dran. Theoretisch müssten ja jetzt die ganzen Künstler müssten ja im Baumarkt auftreten. Gut, für Bernhard Brink und Co. ist das gelebte Realität seit 30 Jahren, aber das ist ja wirklich echt verheerend, was da passiert oder halt eben nicht passiert.
Ja, aber klar, du kannst sie ausladen von deinen künstlerischen Auftritten und aus dem Theater und so weiter, aber so richtig abstrafen oder zumindest deutlich machen, was man von der Politik hält, kann man ja auch nicht. Zuletzt gab es ja mal, bräuchte man Kinderwahlrecht, damit die auch mal eine Stimme geben können für scheiß Organisation. aber okay. Wen würde man dann wählen? Ja, was würde man seinem Kind raten? Ne, gib deine Stimme. Ja, wem eigentlich? Also das ist ja im Moment auch ein bisschen schwierig.
Die unbequeme Meinung
steht in der Berliner Morgenpost und sie kommt von Christian Drosten, der sagt, deutscher Perfektionismus verlangsamt das Impftempo. Zitat, Christian Drosten hat sich kritisch über die Logistik der Impfkampagne geäußert. Die Lösung sieht er bei Haus- und Betriebsärzten. Also das hat er natürlich in seinem Corona-Podcast gesagt und die Berliner Morgenpost, wie andere auch, zitiert das. Und was er gesagt hat, zum einen sei die Ablehnung des AstraZeneca-Impfstoffs gar nicht so groß, sondern das habe damit zu tun, dass BioNTech am Anfang einfach mit höherem Tempo verimpft worden sei, weil es einfach alle im Altenheim bekommen haben. Bei AstraZeneca müssten aber nun Termine angefragt, koordiniert und überprüft werden. Allein das sei schon ein großer Aufwand. Also auch da scheitert es wieder an diesem trägen Supertanker deutsche Behörden. Und er sagt auch, was interessant ist, man könnte das Impftempo beschleunigen mit Hilfe von Haus- und Betriebsärzten, weil die, Zitat, die kennen ihre Pappenheimer, sowohl aus medizinischer als auch aus menschlicher Sicht, könnten die natürlich wesentlich flexibler sagen, der jetzt und die noch nicht. Und das ist schon interessant, weil halt gelebte Praxis. Und ich glaube, an Praxis mangelt uns natürlich es gerade total.
Total. Ich meine, kennst du das tolle Foto von Arnold Schwarzenegger, wie er irgendwie auf so einem McDonald's-Parkplatz so eine Drive-Thru-Impfung kriegt? Da macht er einfach sein Ärmchen.
Come with me if you want to survive.
Let's do this. Der macht sein Ärmchen frei und dann kommt das da rein und dann kann er wieder abbrausen. Also klar kann man vom Schreibtisch jetzt immer gute Tipps haben, aber ich glaube, das kann man jetzt wirklich festhalten, dass hier wirklich verkompliziert wird. Es muss nicht am Parkplatz stattfinden, aber wenn man sagt, davon haben wir jetzt so viele Dosen von AstraZeneca und die nächste Lieferung ist ja jetzt, also erstes Quartal und davon die dritte Hälfte steht ja jetzt an.
Ja.
Das heißt, es kommt ein nächster Schwung
und
da ständig hinterher zu hängen, wäre das Schlimmste. Ja?
Ja.
Und dann muss man mindestens die Hausärzte einplanen.
Genau, jetzt wird ja, wie der Tagesspiegel meldet, ein Rückstau an Corona-Impfdosen. Der erreicht jetzt Rekordwert. Das heißt, es wird noch nicht geimpft, aber wir haben nicht einen Rekord an Impfungen, sondern an Rückstau. Oder auch das, wie früher in den 80ern der Butterberg, wo du sagst, niemand weiß mehr, wohin mit den ganzen Dosen, weil sie nicht verimpft werden. Nee. Die kriegst du wahrscheinlich demnächst bei TK Maxx am Grabbeltisch oder so. Das kann doch nicht sein. Gut, TK Maxx hat ja gar nicht auf. Aber.
Und die Dosen, die gekühlt werden müssen, für die gibt es bald keine Kühltaschen mehr, weil die dann verteilt werden müssen, auch noch welche übrig sind. Also man schafft sich ja ständig neue Probleme, wenn man das Zeug nicht verimpft kriegt.
Ja.
Also insofern würde ich echt sagen, Hausarzt ist das Mindeste mit dem guten Grund, den Drosten sagt. Die kennen die Leute, die können die herbeiordern. Aber vielleicht muss man sogar noch weitergehen, ja. Baumarkt, wenn da eh alle anstehen.
Ja.
Warum nicht da?
Ja, oder halt eben der Friseur. Weißt du, wenn der Friseur, ich meine, der kennt sich doch mit
genau, wenn du schon mal sitzt.
Ja, wirklich. Ja. Dann sagst du, komm, mach mir einen Undercut und dann mach den Oberarm noch frei und rein damit. Es wird so wie wahrscheinlich sowieso irgendwann, wie das immer ist, am Anfang will man das alles so, wie man einen Kindergeburtstag organisiert. Weißt du, am Anfang willst du das alles super geordnet machen und nach einer halben Stunde sagst du, ja, komm, scheiß drauf.
Am Ende heulen alle.
Ja, genau.
Aber sind wenigstens satt, ja.
Genau, ja, wirklich. Ja, vielleicht müssen wir es so machen. Wir müssen da, glaube ich, wirklich mehr Pragmatismus wagen. Das ist, es geht nicht mehr anders.
Gewinner des Tages.
Ist endlich mal wieder, und Lara, das sage ich natürlich nur für dich, Markus Söder. Ranking der Ministerpräsidenten Söders Beliebtheit in Bayern stark gestiegen, das schreibt NTV. In der Corona-Pandemie ist das Vertrauen der Bürger zu den meisten Regierungschefs der 16 Bundesländer gestiegen. Lediglich zwei mussten Verluste hinnehmen, einer auf vergleichsweise hohem Niveau. Ja, also es ist, ich war etwas überrascht, weil vor kurzem kam ja noch die Meldung, dass Söders Umfragewerte plötzlich abgesackt sind.
Ja, aber dann hat er ja die Gartenmärkte aufgemacht, ja.
Ach so, stimmt, ja, du hast recht. Ja, Söder sah ja selber aus wie
das
dieses...
Das war der Move.
Ja, meinst du, also, ach so, das war's. Ich dachte, dass Söder dem Bürger so auf Ponyhöhe begegnet ist. Der sah ja am Ende selber aus wie dieses Schaf mit den 35 Kilo Wolle drumrum. Aber es ist in diesem Falle auch eine Umfrage, die eher so langfristig das Ganze sieht, so seit 2019 bis jetzt. Und da merkt man, dass die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen und Bürgermeister dann doch in der Pandemie ganz gut zugelegt haben. Peter Tschentscher aus Hamburg ist mit plus 15 auf 75%, was die Zustimmungsrate angeht. Markus Söder auf Platz 3, das ist natürlich bitter für ihn, aber plus 23% auf 72. Verlässlich ganz weit hinten ist natürlich als Vorletzter Armin Laschet. Der hat gerade mal 52% der Menschen vertrauen ihm und sagen, ja, sie sind zufrieden. Und ganz hinten natürlich, wie sich das gehört, ist Berlin, Michael Müller mit 49%. So. Ja, ich sag mal, das Berliner Modell ist ja auch, also auch außerhalb Berlins, stößt ja jetzt auch nicht auf ungeteilte Begeisterung.
Ja, aber ich muss dir sagen, bei Laschet verstehe ich es nicht so ganz, weil ich glaube, dass der häufig auch mal dem Ausdruck verleiht, was ja auch viele selber merken, nämlich, dass man so hin und her gerissen ist und dass man auch mal einen Gedanken zulässt, der irgendwie, ja, wenn ich jetzt sage abwegig, dann erklärt sich natürlich das Ranking doch wieder, aber dass man auch mal über was spricht, was jetzt gerade nicht so aktuell ist. Also ich bin ihm da manchmal schon gefolgt, wenn er sagt, naja, das kann jetzt auch nicht immer unser Maß sein und wir müssen auch mal so überlegen und da könnte man ihm vielleicht so politstrategisch vorwerfen, dass er das immer eins zu früh so sagt und vielleicht lieber nochmal drüber nachdenken soll.
Genau, ja.
Aber andererseits, gelegentlich hat das auch bei mir zumindest total getroffen, dass ich dachte, ja, das frage ich mich auch gerade. Und dieser super Einbahnstraßen-Söder-Kurs, ich weiß, wie es gemacht wird und so machen wir es, der mehr rhetorisch ist, als dass er in der Praxis funktionierte, denn die Zahlen waren ja in Bayern nie besser als in NRW oder wenn marginal.
Genau, die Zahlen haben es ja nie wirklich hergegeben, ja.
Ja, also das hat mir nicht so gefallen. Das war immer so knallharte Rhetorik, aber dann ging es ja hier, ich wohne ja hier auch alles drunter und drüber. Insofern, und die Parkbank wir hatten ja hier auch
München,
unsere.
Zu fassen.
Ja, wir hatten ja hier auch unsere Highlights in der Kommunikation und Umsetzung. Was die Schulen angeht, kriegt man das ja auch immer nur einen Tag vorher gesagt, was stattfindet. Also ist ja nicht so, als würde es hier jetzt laufen.
Ja, dann das wird Söder
Corona-Test
nicht
verschleppt nach der Reisewelle. Da war er der größte Mahner. Wer reist, ist macht sich mitschuldig, so ungefähr war ja der Tenor. Und dann haben sie ja die Corona-Tests verschlammt.
Ja, stimmt. Das war doch Frau Hummel, die auch relativ stillschweigend ersetzt wurde. Ne? Irgendwann war sie plötzlich weg. Melanie Hummel, ehemalige bayerische Gesundheitsministerin, jetzt ist Holacek oder wer ist der irgendwie? Alleine, dass ich weiß, wie der bayerische Gesundheitsminister heißt.
Das sollte man nicht wissen müssen. Ja.
Das ist doch ein Krisensymptom. Da siehst du doch, dass wir diese Pandemie jetzt auch alle schon viel zu lange mit uns rumschleppen. Übrigens, Michael Müller, das muss muss man ja fairerweise sagen, der ist zwar auf dem letzten Platz mit 49% Beliebtheit, er hat aber trotzdem 22% zugelegt in der Zeit. Das heißt, um Gottes Willen, wie sah es denn vorher aus? Also das muss ja wirklich verheerend gewesen sein.
Ja, da müssen wir natürlich jetzt im Grunde die Berliner mal genau befragen, was er vorher schon alles gemacht hat. Das weiß ich nicht so genau. Aber den Anstieg kann man sich vielleicht erklären, weil ich hatte den Eindruck, dass er zuletzt sich mit Söder da so ein bisschen verbrüdert hat. Die hatten sich ja am Anfang der Pandemie auch oft gegenseitig so vorgeworfen, Öffnungsorgienmeister zu sein oder Lockerungs-irgendwas.
Ja.
Und in der letzten Zeit haben die sich dann eher so gegenseitig bestärkt in ihrer Haltung und ihrem Kurs. Und vielleicht konnte er da was so ein bisschen abgewinnen.
So eine Bromance.
Ja, genau, Bromance.
Ah, guck mal, toll, so eine pandemische Bromance. Ist ja auch mal schön. Ja gut, wenn's denn hilft, ne? Es sei ihm gegönnt.
Ich dachte, du wärst längst tot.
Donald Trump ist wieder Thema, diesmal ganz anders. Die New York Post schreibt, Trump and Melania got COVID-19 vaccine before leaving White House. Former President Donald Trump and former First Lady Melania Trump were vaccinated for COVID-19 in January, the Post has confirmed. Das finde ich natürlich faszinierend. Also kurz bevor er das Weiße Haus verlassen hat, hat Donald Trump noch gesagt, komm Melania, wir beide geben uns noch den Shot. Still, heimlich still und leise. Das ist, glaube ich, so ziemlich das Einzige, was er während seiner Präsidentschaft leise gemacht hat. Das ist auch wahnsinnig interessant, oder? Dass er das so heimlich gemacht hat, weil klar, er ist natürlich, glaube ich, der prominenteste Corona-Leugner für lange Zeit gewesen. Und dann lässt er sich aber, obwohl er ja bereits genesen war von Corona, Klammer auf, wenn er es denn wirklich hatte, Klammer zu, lässt er sich dann trotzdem, er behandelt sich prioritär. So, das kennt man ja eigentlich nur hierzulande von AfD-Politikern. Ist ja auch wieder, also ich weiß nicht, das, also so langsam sinkt er in meinem Ansehen.
Ach komm, also zu dem Zeitpunkt hat er ja kein Twitter, da konnte er das ja quasi gar nicht mitteilen. Aber jetzt andererseits von all seinen Aktionen, die man schon gar nicht mehr verrückt, sondern also wirklich auf jede Art und Weise nennen muss, aber fernab von witzig, ist ja dann das noch das Nachvollziehbarste.
Ja.
Also weißt du, was ich meine? Dass er da,
ich weiß, ja.
Dass sie das jetzt nach irgendwie Gouverneure anrufen und sagen, hey, bitte Wahlergebnis jetzt mal nicht anerkennen oder seine ganzen Pussy anfassen, als Hobby empfehlen, weißt du, Leute mobben, zu Straftaten aufhetzen.
Also wenn du das so aufzählst, habe ich teilweise das Gefühl, dass er gar nicht so seriös gewesen ist.
Dass er sich da, bevor da abgeflogen ist aus Washington, das noch mitnimmt.
Ja.
Zumal er würde ja wieder eine Erklärung finden, also wieder schönreden.
Ja, höchstwahrscheinlich.
Aber unsere Kanzlerin will ja nicht, ne? Das hast du ja gehört.
Ja, das finde ich ja, das finde ich ja wirklich faszinierend nach wie vor. Also dass Angela Merkel, das ist ja auf eine Art auch honorig, dass sie sagt, boah, ich bin noch nicht dran, ich bin Impfgruppe 3. Auf der anderen Seite, sie ist die Bundeskanzlerin und die vielleicht immer noch bedeutendste Frau der Welt. Da hätte, glaube ich, in Deutschland hätten nur die wenigsten Probleme damit, wenn sie sagt, komm, zieh mich mal vor. So ganz unwichtig bin ich ja nicht, auch wenn die 16 MinisterpräsidentInnen das...
Aber Seibert hat ja erklärt, sie ist ja auch 66 Jahre und AstraZeneca geht ja nur bis 65 und
ja,
so
noch?
Ist sie dann quasi der ganzen Angelegenheit nochmal von der Schippe gesprungen.
Okay.
Geht halt leider nicht. Ja.
Okay.
Also,
kann man nichts machen, ja schade, ne?
Genau. Ja. Aber hast du gesehen, Ronzheimer von der Bild sucht den nächsten Impfling. Der hat getwittert, dass er gerne aus dem Kreis der Minister oder Ministerpräsidentin jemanden sucht.
Ach was.
Also Casting ist offen sozusagen. Wer mag?
Ja.
Ja.
Ja, dann bin ich ja mal gespannt, wer jetzt als erster da reinspringt. Stimmt. Wahrscheinlich im Zweifel ist immer Boris Palmer, auch wenn er kein Ministerpräsident ist. Aber Tübingen wird ja momentan sowieso andauernd behandelt, als sei es irgendwie das 17. Bundesland. Von daher wird es wahrscheinlich Boris Palmer.
Und wenn es im Fernsehen stattfinden soll, das ist ja auch nochmal ein Anreiz.
Bei Maischberger.
Unterm Radar.
Die Welt meldet, Ex-Fraktionschef Merz kündigt Kandidatur um Bundestagsmandat an. Friedrich Merz will zurück in den Deutschen Bundestag. Das kündigte der CDU-Politiker am Dienstagabend auf Twitter an. Und zwar im Wahlkreis Hochsauerland. Da möchte er es dann schaffen. Also ist Friedrich Merz der Axel Schulz der Bundespolitik? Immer wieder auf die Fresse kriegen? Immer wieder auf die Bretter geschickt werden? Oder ist er schon wie dieser Silas aus dem Da Vinci Code? So. Die Passion Fritzi, das ist ja Wahnsinn, wie leidensfähig ist denn der Mann, was hat er gegen sich?
Also ich muss mal sagen, für mich ist die Meldung der Herzen wirklich, also das ist echt schön, dass er quasi wieder mitmachen will, weil zuletzt hieß es ja dann, Moment, der wollte gar nicht wirklich, er hat sich jetzt wieder zurückgezogen. Also er will jetzt wirklich.
Ja.
Und zwar so ganz ordentlich und scheut auch keine Kampfkandidatur und keine Ahnung, also sein Herausforderer oder im Moment noch amtierender in diesem Kreis sagt ja auch, er hätte da keine Angst davor. Warum auch? Also bisher.
Ja, warum sollte er auch? Bislang hat Merz ja auch noch nie eine Wahl gewonnen. Also von daher.
Der bleibt locker und ich meine irgendwie, klar, hat er manchmal einen komischen Ton oder eckt so im einen oder anderen Lager an, aber dass er so grundsätzlich sagt, naja, wieso soll das irgendwo hinten entschieden werden? Ich kandidiere und dann tragen wir es auf der Bühne aus. Klar. Keine Ahnung, also es kann zumindest nicht schaden,
ja, und das
dass
stimmt.
Er immer wieder das auch stimmt. mal eine Idee hat, von denen man manche blöd finden kann, aber nochmal einen anderen Sound reinbringt.
Das
ich finde ihn eigentlich, ja, um es mal positiv zu sagen, eine Bereicherung. Also wirklich, ja, nicht nur ja. darüber kann man twittern, sondern wirklich eine Bereicherung.
Ja, ich sehe deinen Punkt. Ich verstehe das. Klar, man macht sich natürlich immer gerne über ihn lustig, weil er so forsch ist, ne, und sagt, das ist ich, sie, das. Aber es ist, ja, klar, also dieses Unverhohlene, dieses Forsche, dieses Selbstbewusste, bei natürlich, wie gesagt, immer wieder auf die Jacke kriegen, es hat auch durchaus was Bewundernswertes. Ich bin übrigens immer noch nicht davon überzeugt, dass er nicht doch noch irgendwann als Bundeswirtschaftsminister in einem Kabinett Laschet auftaucht. So ganz ist das, glaube ich, noch nicht vom Tisch.
Oh Gott, ja, okay. Ich weiß nicht, ob dann meine Zustimmung so weit gehen würde, aber so als wandelnder Karriereratgeber finde ich ihn schon auch interessant. Also wie er das immer wieder neu anpackt und auch dieses Selbstverständnis, wie du sagst, nach all diesen verlorenen Wahlen, die so prominent auch abliefen und auch all diesen Reden, die der angeblich gute Redner immer schuldig geblieben ist, sagt er ja jetzt, ja, das wäre eine Bereicherung. Also der denkt dann immer für die anderen,
ja.
Was er für die sein könnte. Und dann fällt ihm auch nur das ein. Ja, der Impetus ist vielleicht nicht schlecht. Ja, vielleicht muss man das so machen. Also Karrieretipps für Frauen von Merz.
Ah ja, und das stimmt, ja. Wir gehen mal so einen Hauch weiter rechts von Merz.
Gucken mal, wer da spricht.
Schmutziger Machtkampf in der AfD, Dreckschwein oder Dreckschleuder, Wirbel um angebliches Meuthen-Zitat, das meldet der Spiegel. Auf einem turbulenten Konvent soll AfD-Chef Meuthen seinen Parteivize Brandner beschimpft haben. Mehrere Augenzeugen bestätigen das. Meuthen weist die Vorwürfe zurück. Ja, es ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig überraschend, dass wenn die AfD zusammenkommt, dass der Ton etwas, ich sag's mal ganz vorsichtig, rustikaler ist. Immerhin ist keine Milz zu Schaden gekommen, das ist ja auch schon mal ganz positiv. Es soll wohl sein, dass Meuthen auf dem Weg zurück vom Podium zu Brandner rüber sagte, Stefan, du bist ein Dreckschwein. Später sagte Meuthen, nein, das ist nicht so. Ich habe nur gesagt, er habe das Verhalten einer Dreckschleuder an den Tag gelegt. Ja, solchen Stress hat Brandner eigentlich sonst nur mit Schaffnern im ICE. Was ist denn da los? Also, Lara, ich sag's jetzt mal ganz, ist die AfD womöglich ein wenig zerstritten?
Ja, also ich muss dir echt sagen, solange die das untereinander ausmachen, ist es mir echt fast egal.
Ja.
Also wenn sich die AfD irgendwie zur CDU und die sich miteinander annähern und Pakte schmieden und irgendwo zusammenarbeiten, aber was die sich untereinander beschimpfen, wenn es zur Auflösung führt, gut, wenn nicht, dann hoffentlich bald. Aber also ich kann da gar nichts zu sagen. Irgendwie wurscht, oder?
Ja.
Also
ja. Ja, klar, es ist wirklich irgendwie wurscht. Ich stelle mir das nur gerade interessant vor, dass Meuthen dann so irgendwann sagt, nee, also ich habe ihn niemals als Dreckschwein bezeichnet.
Also so,
gut, also rückgratloser, also,
ja,
so, also rückgratloser Rosettenwurm, Nusseckenfressender Jack Wolfskin Göring, Bummelzug-Hooligan, das ja, aber als Dreckschwein, das habe ich ihn nie bezeichnet. Also das, ja, man sieht halt einfach, ich als Nicht-AfD-Fan freue mich einfach, dass sie sich untereinander komplett zerlegen. Das kann ja in Richtung der Bundestagswahl ja eigentlich nur gut sein, weil wenn Parteien eines immer irgendwie anstreben vor Wahlen, dann ist es Geschlossenheit. Und davon ist die AfD ja nun wirklich weit entfernt.
Ja, hoffentlich wirkt.
Ja.
Oder, also wirkt schlecht sozusagen.
Das gibt's doch gar nicht.
Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, darf es etwas teurer sein? Ja, Klöckner will Tierwohlabgabe anschieben. Agrarministerin Klöckner, eine Expertenkommission der Bundestag, alle wollen mit einer Zusatzabgabe auf Lebensmittel die Milliarden für mehr Tierschutz in der Landwirtschaft aufbringen. Mit dem Geld sollen die Investitionen der Bauern gefördert werden. Aber wäre das überhaupt legal? Ja, es ist nicht ganz so einfach. Also die Bauern, die jaulen ja immer, dass sie also aufgrund dieser vielen Restriktionen weniger verdienen. Und das wird teilweise auch richtig sein. Andererseits, Julia Klöckner jetzt hat quasi die Tierliebe entdeckt und sagt, wir müssen jetzt was dafür tun, dass das Fleisch teurer wird. Also es soll jetzt eine Verbrauchsteuer in Höhe von 40 Cent pro Kilogramm auf Fleisch und Wurst aufgeschlagen werden. Ist das tragbar, Lara?
Naja, erstmal ganz kurz zum Tierwohl, ja, was du jetzt sagst, Tierwohlabgabe ist natürlich auch schon ganz lustig, weil so wie ich es gelesen habe, geht es da um so einen halben Quadratmeter größeren Käfig für ein Schwein, das ja nur lebt, um dann geschlachtet zu werden. Also dieses Tierwohl ist so eher so ein Kurzzeitwohl, ja, weil es ist ja jetzt echt nicht so eine Art Freilassung.
Und selbst der Begriff Wohl ist auch sehr dehnbar.
Also Wohl ist, wohl schmeckt's, ja. sozusagen. Ich muss dir echt sagen, ich finde es ein bisschen schwierig. Also ich finde Tiere toll und mein Kind auch und wir mahlen Tiere und wir essen sie selten. Ja. Insofern bin ich da so ein bisschen die Falsche dafür, weil ich glaube, wenn du wirklich Tiere gerne isst, also Fleisch gerne isst und das für dich auch richtig so eine Freude am Ende des Tages ist, kann das natürlich echt ins Geld gehen, ja. Und ich glaube, so ein Paradigmenwechsel von wegen Fleischkonsum ist jetzt das neue Fliegen, das muss man irgendwie auch ein bisschen erklären und kann nicht nur sagen, es kostet jetzt so und so viel mehr. Ja. Und dann können sich das manche nicht mehr leisten. Also ich will jetzt hier nicht den Tierfresser-Schützer machen, aber da jetzt einfach sagen, da schlagen wir was drauf, da bin ich zumindest auf die Kommunikation gespannt, ja, wenn das am Ende dann so viel teurer wird.
Ja, wenn man das Bewusstsein schärft, ja, dass man sagt, pass auf Leute, Fleisch ist, das kannst du nicht einfach mal eben irgendwie so für ein paar Cent kaufen, dann ist das ja grundsätzlich erstmal gut, weil man vielleicht auch den, also man will ja jetzt nicht allen direkt den Fleischkonsum verbieten, dass du die Leute ein bisschen sensibilisierst und sagst, pass auf, Fleisch muss, wenn ihr es unbedingt essen wollt, ein hohes Gut sein und Tiere müssen vielleicht etwas anders gehalten werden und das bedeutet, Fleisch ist halt einfach teuer und man isst es nicht jeden Tag einfach stumpf weg mit Bärchenwurst und Brutzler und was nicht alles, dann finde ich das ja grundsätzlich erstmal mal gut, aber die Frage ist halt echt, ob es da auch wirklich echte Nachhaltigkeit gibt. Also wenn so ein Schwein dann einfach im Saukasten stand, ein paar Quadratzentimeter mehr Freiheit hat, dann ist es das ja auch nicht. Also am Ende verkommt es dann auch wieder zur Symbolpolitik.
Genau, so habe ich es auch ein bisschen gelesen, ja. Und dann halt der Name dazu, siehe gute Kita-Gesetz. Also man kann es nur, weil man es reinschreibt, wird es dann noch nicht gut und auch noch nicht wohl, ne?
Ja, Tatsache.
Papala Paparazzi.
Robert Geis schimpft über Töchter. Ihr werdet mein ganzes Geld verdummen. Das schreibt Yahoo. Familiensoft bei den Geissens. Eigentlich wollte die Familie auf Sardinien schön Schnäppchen jagen gehen. Doch Tochter Davina durchkreuzt die Pläne. Als sie ein paar Ohrringe sieht, greift sie dafür tief in die Tasche. Zum großen Entsetzen ihrer Eltern. Ja, sie hat wohl für Modeschmuck 270 Euro ausgegeben, weil sie eine Null übersehen hat. Wahrscheinlich sollten es eigentlich 2700 sein. Ich weiß nicht, interessierst du dich für die Geissens, Lara?
Also es
du
geht
beobachtest
so,
ja viele Phänomene.
Ja, es geht so. Neulich ist mir was aufgefallen und das ist auch zu meinem Homeschooling-Motto gewesen. Da hat nämlich Vater Geissen gesagt, wer keine Hausaufgaben macht, darf auch nicht Jetski. Und das ist mir irgendwie eingeleuchtet und das sage ich jetzt zu Hause auch.
Das ist eine gute Idee, ne? Ja, stimmt. Ja, wobei der Jetski bei euch ja jetzt, also du lebst ja in Isar-Nähe, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt auch nicht jeden Tag, damit fährst du auch nicht zur Redaktion, ja, oder?
Nee, also der Gag ging hier echt unter, weil Jetski musste ich natürlich erstmal erklären, einem sechsjährigen Kind. Aber ich fand seinen Anpack irgendwie so ganz süß, weil irgendwie muss er ja auch erziehen und wir sagen, kriegst kein Gummibärchen, aber gut, klar, in einer anderen Welt läuft das dann mit der Erpressung so. Ist ja nur verständlich.
Ja, der Erfolg der Geissens erschließt sich mir eigentlich total, weil die Geissens sind ja sehr reich, aber im Kern sind sie natürlich im Grunde genommen genauso, ich sag's jetzt mal ganz salopp, genauso assi wie jeder in der Reihenhaussiedlung in Bottrop links und rechts. Ja, ich komme aus Castrop-Rauxel, die ganze Stadt ist voller Geissens, nur mit weniger Geld. Und man fühlt sich denen einfach nah, weil man das Gefühl hat, ja, die könnten theoretisch auch jeden Moment hier mal einmal kurz über den Zaun kommen und sich an den Weber-Grill stellen, weil sie im Kern doch sehr, um es mal vorsichtig auszudrücken, bürgerlich sind. Und Monaco ist ja eigentlich auch so ein bisschen wie Berlin-Hellersdorf am Wasser. Also von daher, da kommt schon viel gelebte sag mal, Bürgerlichkeit auch durch. Ne? Ist
ja,
halt nur
sehr
aufgestrasst.
Finde ich auch.
Ja, eigentlich
genau,
ja. Finde ich schon.
Normal.
Ja, schon, ne? Komm, und wir kommen, also jetzt, wir verlassen jetzt nochmal zum Schluss den Pfad des Normalen.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Komm, die Post von Wagner, die machen wir jetzt noch. Es hilft ja alles nichts. Mit der ersten Sensation, und die wirst du gleich in der Anrede feststellen. Liebe FriseurInnen, also Wagner gendert.
Ja, ja? Herrlich.
Oder wer auch immer diesen Text seit Jahren für ihn schreibt, wenn er bereits, also liebe FriseurInnen, warum durftet ihr als Erste öffnen? Warum seid ihr wichtiger als Sänger, Einzelhändler oder Restaurantbesitzer? Warum ist der Haarschnitt so wichtig? Ich weiß es nicht. Ich komme aus den 60er Jahren. Riesenüberraschung. Wir trugen die Haare alle lang wie die Hippies. Haare lang wie Bob Dylan. Haare waren Protest. Die Haare von Bob Dylan. Die Haare der Beatles. Eigentlich ging es immer um Haare. Auch in unserem Sprachgebrauch. In unseren Redewendungen. Überall kommen Haare vor. Haargenau. Mit Haut und Haaren. Sich in die Haare kriegen. Jemandem kein Haar krümmen. Um ein Haar am Leben zu bleiben. Das Haar in der Suppe. Vielleicht sind Haare wirklich das Wichtigste, was wir haben. Glücklich ist, wer eine Glatze hat. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Jeff Bezos wird das, glaube ich, sofort unterschreiben, oder?
Ja, irre. Also,
ja.
Und das mit dem Gendern ist wahrscheinlich ein Versehen, oder?
Ich denke auch, da ist er wahrscheinlich abgerutscht. Da ist ihm vielleicht das Rotweinglas kurz umgekippt und dann ist er mit dem Stift verrutscht und dann war plötzlich da so ein Binnen-I da drin und es ist ihm heute schon peinlich.
Du, ich habe ja mit den Friseurinnen auch das Gleiche natürlich sofort gedacht und dann sah ich aber meine Kollegin oder unsere Kollegin Annette Dovideit im Fernsehen.
Ja.
Und die sagte, naja, jetzt hätte sie sich mal Gedanken gemacht und der Friseur ist einfach der Ort, wo Ältere hingehen, nicht für eine Frisur, sondern für so Legen und Reden und Körperkontakt.
Ja.
Und da, also jetzt doch wieder so Volksseele, aber
nee, das ist schon.
Vielleicht muss man da echt so ein bisschen aufpassen, ne? Ich meine, ich bin dann eher so Team Gartencenter, aber jeder hat ja so seinen Punkt und das ist ja auch nicht immer logisch. Insofern habe ich dann zu der Friseursache nichts mehr gesagt, weil ich dachte, okay, irgendwie steht es mir nicht so zu, da jetzt zu sagen, Mensch, mit so einer langen Mähne, wo man die Spitzen schneiden muss, ja, kann man auch mal ein Jahr lassen. Aber wenn andere Leute das Gefühl haben, das muss mal wieder gelegt werden, sonst gehen sie unter, dann ist das vielleicht so.
Also es bleibt im März erstmal noch bei Spitzen statt Spritzen, aber es wird ja dann immer besser. Deutschland ist ein Diesel, wenn der erstmal in Fahrt gekommen ist, dann, die MS Deutschland schippert in einen wunderbaren Sommer. Ich bin da nach wie vor fest von überzeugt, wenn wir erstmal los.
Oh Mann. Ja, schauen wir mal.
Ja, toi, toi, toi. Lara, wir werden vielleicht uns einfach demnächst wieder hier zum Gespräch treffen. Dann werden wir einfach mal schauen, wie sich das entwickelt hat, was wir hier so prognostiziert haben. Was hältst du von diesem Vorschlag?
Sehr gerne, machen wir.
Dann machen wir das so. Und ich bedanke mich und freue mich sehr, wenn du demnächst wieder zu Gast bist.
Ja, danke dir für die Einladung.
Und wünsche dir erstmal einen schönen Mittwoch und verbleibe mit einem fröhlichen Heer BVB, Heer BVB, Heer, Heer, Heer BVB. DFB-Pokal Halbfinale.
Knapp war es schon, ne?
Ja, es war sehr knapp. Aber es war ein Arbeitssieg und arbeiten konnten die in den letzten Monaten nicht so gut. Deswegen, ich sehe das alles sehr positiv. Bitte lass mir doch die kleine Freude.
Nein.
Bis denn. Ciao.
Tschüss.
Die heutige Episode wurde präsentiert von der Telekom Partnerkarte.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.